generell Pilze, ne? Du weißt ja jetzt, es gibt das Myzel, das ist unter der Erde und dann kommen die Fruchtkörper raus. Und wenn es eine gute Stelle gibt, wo die Bedingungen passen, dann kommen meistens mehrere Fruchtkörper raus. Es ist meistens derselbe Pilzorganismus, aber mehrere Fruchtkörper, damit die Sporen möglichst weit kommen. Die Sporen sitzen hier unten drin.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Willkommen zurück bei Schnell, einfach, gesund und zum zweiten Teil der Heilpilze Masterclass mit unserem Pilzjungen Martin Auswald. Und du hast schon im ersten Teil ja wichtiges Studienwissen zu Heilpilzen bekommen. Die wichtigsten Vitalpilze, die auch als Extrakt, Tinkturen oder so genommen werden können, kennengelernt. Und jetzt lernst du noch die wichtigsten ja, Pilze kennen, Speisepilze, Baumpilze, die du sammeln kannst, die du essen, genießen kannst, die du aber auch im Supermarkt bekommst. Und das ist auch nochmal sehr, sehr wertvolles und spannendes Wissen. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß.
Und zwar sind das Vitalpilze, die gleichzeitig gute Speisepilze sind. Löwenmähne ist zwar auch ein guter Speisepilz, aber die Löwenmähne, wenn man die irgendwo mal findet, sehr teuer. Es gibt Pilzmanufakturen, da kann man den kaufen, frisch, aber Kilopreise von 30 bis 50 Euro. Das ist einfach sehr teuer. Deswegen. Und Shiitake, Austernpilz, Kräuterseitling, die kosten nicht die Welt. Shiitake ist ein sehr leckerer Speisepilz, auch ein wertvoller Vitalpilz. Ist gut fürs Immunsystem, Immunbalance, Immunstärke, gut gegen chronische Infekte. Gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ist der wichtigste Speisepilz der Welt, neben dem weißen Champignon. Ist quasi der chinesische Champignon. Und den kann man auch selber anbauen. Ist relativ einfach anbaubar. Braucht allerdings ein bisschen, bis es läuft. Findet man aber mittlerweile auch in jedem größeren Supermarkt. Ich kaufe ihn eher selten, weil da, wo wir meistens einkaufen, gibt es den Shiitake nur in so 100 Gramm Packungen oder 150 Gramm, wo ich dann sagen muss, bei einem 150 Gramm Päckchen ist mehr Plastik als Pilz drin. Deswegen greife ich dann eher zu anderen Pilzen. Aber würde es größere Packungen geben, wo das Pilz-Plastik-Verhältnis besser ist? Ihr versteht. Aber trotzdem ein wertvoller Vitalpilz. Auch wertvoll Außenpilz, den esse ich jede Woche. Wird auch Kalbfleischpilz genannt. Sehr lecker, sehr aromatisch. Ist gut für das Immunsystem, gut für den Cholesterinspiegel und gut für die Darmflora. Und dann haben wir noch den Kräuterseitling. Und das seht ihr auch gleich mal, wie die angebaut werden. Das ist eigentlich auch ganz cool. Der Reishi, ein bisschen anders, aber der Austernpilz, wenn der einmal wächst, auch der hier. Ne, die großen, das ist eine kontinuierliche Kultur, sagt man dazu. Haben wir oben die großen, kann man ernten und die kleinen Würmchen kommen schon nachgeschossen. Ich finde das Bild auch echt ziemlich genial. Unterschied zum Außenseitling ist, der Kräuterseitling hat einen sehr breiten Stiel und der Außenpilz die Oberfläche. Es ist hier so eingedellt, gewellt, das sieht aus wie eine Auster. Und der tritt auch immer traubenförmig auf, der auch einzeln. Das ist der Unterschied. Das sind beide lecker. Der ist mehr mediterran. Den habe ich auch schon im Wald gefunden. Den würde man meistens nur einfach nicht erkennen. Das ist auch ein Baumpilz, auch traubenförmig. Der wächst mehr im Herbst und Winter. Und der ist mehr mediterran. Und dann haben wir noch Enoki und Buchenpilz. Die esse ich eigentlich auch fast jede Woche. Da stimmt dann auch das Pilz-Plastik-Verhältnis. Wobei man auch darüber streiten könnte. Aber ich schaue, dass wir jede Woche mehrmals Pilze essen, weil sie lecker sind und weil sie einfach auch gesund sind. Und Enoki in der Natur würde der ganz anders aussehen. Das Samtfußrübling. So sieht er halt aus, wenn er gezüchtet ist. Ist trotzdem lecker, gesund. Freue ich mich immer, wenn er auf dem Teller landet. Und jetzt gehen wir an die Schwammer. Das sind nämlich Pilze, die man im Wald, Speisepilze, sammeln kann. zubereiten kann. Und bitte immer mit Pilzführer, dass ihr im Zweifel nachgucken könnt. Und die meisten der Pilze, die wir bisher hatten, die kommen auch im Wald vor, aber sind halt eher selten. Und das jetzt sind ein paar Pilze, die sind einfach häufig im Wald anzutreffen und sind leicht zu finden, sind nicht verwechselbar mit giftigen Exemplaren. Das ist wichtig, ne? Der weiße Champignon kann leicht verwechselt werden mit dem weißen Knollenblätterpilz. Und die, die jetzt gleich kommen, ja, sind nicht ganz so leicht verwechselbar. Und wenn wir mit dem Schwammer durch sind, wird es eine ganz kurze Pause geben. Nur eine Minute werde ich mir noch was zu trinken holen. Nur, dass ich das schon mal angekündigt habe. So, das sind jetzt, ich glaube, fünf. Der erste ist der Hallimasch. Den Hallimasch kann man nicht verwechseln. Und wenn man eine Stelle mit Hallimasch findet, sind meistens auch die Pilzkörbe voll. Ich empfehle immer einen schönen Korb mitzunehmen mit einem kleinen Schneidemesser, weil die Pilze reißt man nicht aus dem Boden und die bricht man auch nicht ab. Die schneidet man unten an einer guten Stelle ab, sodass ich auch was nachbilden kann, ne? Also nicht komplett raushebeln, sondern unten am Boden vorsichtig abschneiden, weil dann bildet sich auch ein neuer Fruchtkörper raus. So, Hallimasch ist jetzt nicht der leckerste Pilz, aber der bringt einfach Masse rein, ne? Da hat man dann einfach schnell mal 1, 2, 3 Kilo. Da ist die Pilzpfanne schnell voll. Der bringt Masse rein, der ist gesund. Trotzdem ist halt nicht so aromatisch wie ein Steinpilz, aber ist immer dankbar. Und am besten nur die jungen, ungeöffneten Exemplare hier nehmen. Weil sobald sie einmal geöffnet sind, sind sie nicht mehr so lecker. Die ungeöffneten jungen Exemplare, zum Beispiel dieses Büschel hier, die schmecken richtig gut. Maronenröhrling, der heißt so, weil er von oben aussieht wie eine Kastanie, von der Farbe her. Und hat unten ein gelbliches Fleisch, einen dicken Stiel, meistens auch in Gruppen, ne? Maronenröhrling und Ziegenlippe, generell Pilze, ne? Du weißt ja jetzt, es gibt das Myzel, das ist unter der Erde und dann kommen die Fruchtkörper raus. Und wenn es eine gute Stelle gibt, wo die Bedingungen passen, dann kommen meistens mehrere Fruchtkörper raus. Es ist meistens derselbe Pilzorganismus, aber mehrere Fruchtkörper, damit die Sporen möglichst weit kommen. Die Sporen sitzen hier unten drin. Aber der Maronenröhrling, lecker. Steinpilz auch. Der ist meistens da, wo es ein bisschen lichter ist, wo auch Laubwälder sind, ne? Und den sieht man teilweise schlecht, wenn er unter den Blättern ist oder dieselbe Farbe hat wie die Blätter im Herbst, aber Steinpilz richtig lecker. Ist auch wertvoller, also ist in Studien stark gegen Krebszellen gewesen. Das Problem ist halt mit diesen Pilzen hier, die kann man nicht züchten. Beziehungsweise wir wissen heute noch nicht, wie man die züchten kann. Bei den Vitalpilzen, bei Reishi und so, wir wissen, wie man die züchten können. Bei diesen hier nicht, sonst würden wir es machen. Dann würde es im Supermarkt keine 500 Gramm Schalen Champignons geben, sondern 500 Gramm Schalen mit Steinpilz. Vielleicht gibt es ja irgendwann. Ziegenlippe noch, die finde ich auch wertvoll. Dankbar ist eher hellbraun, dieses gelbe Fleisch. Und wenn man das so ein bisschen anditscht oder anschneidet, wird es bläulich und erkennt man, es ist Ziegenlippe. Meistens dann auch in großen Gruppen. Und natürlich die Pfifferlinge. Klar, ich glaube, jeder Mensch kennt Pfifferlinge. Auch da braucht man eine gute Stelle. Die mögen es besonders feucht und moosig. Und wenn man eine gute Stelle hat, die schmecken.
Kurze Unterbrechung, bevor es hier mit Martin weitergeht. Eine kleine Erinnerung, denn wir sind bei Schnell einfach gesund auch sehr multimedial unterwegs und wollen dich auf verschiedenen Medien mit eben allen Infos auch gut versorgen. Und viele Menschen möchten auch gerne etwas noch zum Lesen haben. Und vielleicht bist auch du jemand, der gerne alle Informationen nochmal in Ruhe lesen möchte, durchscrollen möchtest. Dann findest du in unserem Beitrag ja knapp 100 Beiträge zu Vital- und Heilpilzen und noch 800 weitere Beiträge zu Nähr- und Vitalstoffen und allen anderen Gesundheitsthemen. Und ich verlinke dir einmal hier in diesem Video, diesem Audio, nochmal einen Beitrag zu den 50 wertvollsten Vitalpilzen, den Martin Auswald geschrieben hat. Findest du nochmal alles zum Nachlesen, wertvolle Tipps, Empfehlungen und vieles, vieles mehr. Da schau doch gerne mal vorbei auf unserem Magazin, Schnell einfach gesund. Und den Link findest du in den Shownotes und in der Videobeschreibung.
Eigenanbau und wirklich zu, ich schneide viele Themen heute an. Und in die Tiefe stelle ich euch am Ende dann noch kurz vor, haben wir auch einen Heilpilz-Masterkurs, beziehungsweise der wird jetzt auch umbenannt im Mykotherapiekurs. Da lernt ihr das alles bis ins Detail, komplett. Und ich gebe jetzt einfach mal einen schönen Überblick über diese Themen. Wir haben beim Eigenanbau, die meisten Pilze sind ja, also vor allem Vitalpilze, sind Primärzersetzer von Holz. Das heißt, du brauchst die Pilze selber, also die Brut, die Anzuchtbrut. Du brauchst aber auch geeignetes Holz. Und ich finde die Seite shii-tacke.de ganz gut. Da bekommst du nämlich da bekommst du so Holzdübel, die mit Pilzmyzel überwuchert sind. Da bekommst du Reishi-Dübel, Shiitake-Dübel, Austernpilz-Dübel und Anleitungen, auf welchem Holz sich welcher Pilz am wohlsten fühlt. Und das finde ich genial, weil dann kannst du schauen, okay, die Pilzdübel, die kannst du dann in so ein Glas tun, schaust, dass es ein bisschen feucht bleibt, kannst ein paar frische Dübel reintun, dann wächst das einfach, ne? Und überlebt. Und dann guckst du, hast du passende Hölzer, Stämme? Zum Beispiel, das hier war Außenpilz und der mag zum Beispiel Buche ganz gern. Ich glaube, das hier ist Buche. Und dann bohrst du hier Löcher rein. Da brauchst du wirklich auch einen starken Bohrer. Da ungeschönt, das ist ein bisschen Arbeit. Bohrst du Löcher rein, packst die Dübel rein, versiegelst das dann noch mit Wachs. Und das muss dann einfach gewässert werden. Das haben wir dann so gemacht hier, ne, die Dübel im Garten in der feuchten Ecke, mit Styropor, dass sie nicht sich gegenseitig infizieren. Und dann geht es wirklich darum, dass sie regelmäßig zu wässern, dass es feucht bleibt. Die Auszucht am besten im April, also jetzt, damit das Myzel über den Frühling und Sommer schön wachsen kann, damit du im Herbst die ersten Pilze hast. Das dauert. Aber es muss feucht sein, es muss warm sein und es muss schnell passieren, damit sich kein Schimmel bildet. So sieht das aus und so könnte eine Pilzzucht im eigenen Garten aussehen. Ich werde selber auch wieder eine machen, nächstes Jahr, und dann auch in die Eigenproduktion gehen. Und am einfachsten erstmal zum Ausprobieren ist Außenpilz und Shiitake. Es gibt auch Pilzsets zum selber züchten. Sind ganz nett. Also es sieht dann so aus, es ist komplett fertig. Das musst du dann einfach nur aufmachen, bisschen wässern. Das sind schon die Mini-Löwenmähne, Blöbbel. Und Tag 10, Tag 15 waren ein paar größere Knollen. Ja, war ganz nett. Ist ein schönes Geschenk, auch wenn sich jemand für Pilze interessiert. Aber also denkt nicht, dass das super ertragsreich wird. Aber es ist ein cooles Spiel. So, wie macht man sich selber einen Dualextrakt? Wenn ihr einen Sud herstellt, ist es ein Heißwasserextrakt. Das heißt, ihr nehmt zum Beispiel hier, habe ich Reishi genommen, getrockneten Reishi, habe einen Sud gemacht, also eine Handvoll Reishi, 1 Liter Wasser, das habe ich 2, 3 Stunden köcheln lassen. Und den Reishi-Heißwassersud habe ich dann im Kühlschrank gelagert und immer mal getrunken. Und Reishi kann man auch als Tee trinken. Ich finde Reishi sehr lecker. Er ist bitter. Und ich habe tendenziell eher zu wenig Magensäure, deswegen bittere Sachen schmecken mir, weil mein Magen dann mehr Magensäure bildet. Und also es wird erst ausgekocht und durch das Kochen werden die Pilzzellen aufgebrochen und die Inhaltsstoffe ergießen sich in das Medium, das Wasser. Das heißt, Pilzpulver empfehle ich gar nicht. Oder rohe Pilze. Es gibt ja Hersteller, die nur Pilzpulver verkaufen, empfehle ich nicht, weil die Pilzzelle nicht aufgeschlossen werden kann. Unser Verdauungstrakt kann das nicht. Wir müssen den Sud herstellen, wir müssen es erhitzen. Dann geht die Pilzzelle auf, die Inhaltsstoffe kommen raus. Und wenn die Pilzzellen dann einmal sperrangelweit offen sind und man dann die Pilzfragmente hier nimmt nach dem Auskochen und packt die in DMSO oder in 70-prozentigen Ethanol, dann werden auch noch die fettlöslichen Inhaltsstoffe rausgezogen. Da kommen die wasserlöslichen Inhaltsstoffe raus. Da dann die fettlöslichen Stoffe und mit DMSO geht es wirklich super schnell. Mit 70-prozentigem Ethanol geht es auch schnell. Dauert allerdings mal so 2, 3 Monate. Das steht dann einfach rum. Nach 3 Monaten sieht das so aus. Und das ist dann im Grunde ein Dualextrakt, ne? Ihr habt einen Heißwasserextrakt, ihr habt den alkoholischen oder DMSO-Extrakt. Das könnt ihr dann mischen. Könnt ihr aber auch getrennt voneinander haben. Das ist im Grunde euer Dualextrakt. Und Und das könnte man da noch gefriertrocknen oder in eine Sprühtrocknung geben. Dann habt ihr im Grunde ein Dualextraktpulver. So werden die Nahrungsergänzungen hergestellt. Genauso. Also vielleicht nicht mit dem Kochtopf, aber da wird ein Heißwassersud gemacht, dann wird es noch mit Alkohol, mit viel Druck und so, ne? Und dann wird es noch pulverisiert, Sprühtrocknung meistens. Und so entsteht dann das Dualextrakt in der Kapsel. Es ist super aufwendig. Und wer das selber machen möchte, wird auf Dauer merken, das ist echt viel Aufwand. Auch ein Grund, warum ich sage, ich finde es genial, was für eine Zeit wir leben, dass wir das einfach so kaufen können für ein paar Euro und davon profitieren können. Chaga Tee nutze ich sehr gerne, das ganze Jahr über. Also das ganze Jahr prinzipiell, aber hauptsächlich im Sommer und Winter, weil im Winter mit ein paar Gewürzen, das kann man ja mit Ingwer, mit Zimt, mit Nelke, mit Kardamom, das ist wie so ein Chaga-Glühwein. Es schmeckt sehr gut, ein bisschen Weihnachtsfeeling. Im Sommer ist es super für die Haut. Und zwischendurch, also jetzt habe ich auch mal wieder einen Monat Chaga-Tee gemacht, einfach weil ich es lecker finde. Ihr macht das so, entweder ihr kauft euch ein Granulat oder so Bröckerler hier und nehmt euch einen Esslöffel Granulat oder zwei größere Bröckerler, etwa 1 Liter kochendes Wasser. Ihr könnt es stärker machen, ihr könnt es schwächer machen, aber 1 bis 2 Esslöffel oder zwei, gut, 1 bis 2 Esslöffel, 2 bis 4 Bröckerler und 1 Liter kochendes Wasser. Das könnt ihr köcheln lassen, zum Beispiel so hier. Das könnt ihr aber auch auf ein Stövchen tun. Stövchen ist am besten, ist am schonendsten und schmeckt auch am besten, finde ich. Wirklich die Pilze in die Teekanne, das kochende Wasser drüber kippen, Teelicht anmachen und dann wirklich warten, bis das Teelicht ausgeht. 2, 3, 4 Stunden mindestens. Mindestens 2 Stunden. Dann ist der Tee fertig. Das könnt ihr da noch verfeiern. Es schmeckt so wie Schwarztee, finde ich. Aber es hat eben kein Koffein. Und fertig ist der Chaga-Tee. Und ich habe dann auch eine Empfehlung für, wo man den Chaga zu kaufen bekommt. Genau, Chaga wächst auf Birken. Wir haben auch, weiß nicht, ob die Kerstin dabei ist. Die Kerstin ist nach Norwegen ausgewandert, lebt über den Lofoten und die hat mir jetzt auch meine Packung mit Chaga zukommen lassen, was sie in Norwegen gesammelt haben. Und ich finde, also je weiter nördlich man kommt, desto potenter wird der Chaga. Und das war, ich weiß nicht, Kerstin, ob du dabei bist, das war bisher der beste Chaga, den ich trinken durfte, weil je robuster es ist, also robust meine ich, im Sommer wird es in Norwegen teilweise richtig gut warm. Im Winter geht es auf 40 Grad minus runter. Diese Temperaturextreme machen den Chaga hart, robust, resistent. Und dann gibt es noch, im Winter gibt es gar kein Licht und im Sommer gibt es dann 24 Stunden Licht am Tag. Durch diese Einflüsse wird der robust. Das ist auch der Grund, warum Bio-Lebensmittel gesünder sind als konventionell, weil die robust werden müssen. Und durch diese Robustheit bilden die Wirkstoffe, von denen wir profitieren können. Und je robuster, je weiter nördlich der Chaga gewachsen ist, desto potenter ist er, weil diese Einflüsse dort stärker sind.
Hey, schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und nochmal zur Erinnerung, bevor du jetzt dann im nächsten Teil dann auch mehr über die Mykotherapie, also das therapeutische Arbeiten mit Pilzen lernst, kannst du in der Zwischenzeit nochmal überbrücken und in unserem Magazin stöbern. Ich habe dir einen Beitrag verlinkt. Da geht es darum, was die 15 wertvollsten Vitalpilze sind. Du bekommst alles nochmal in Text vor mit wertvollen Empfehlungen, Hinweisen zu Dosierungen und ähnlich. Und da möchte ich dich einladen, jetzt auf unserem Magazin zu stöbern. Wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bei der nächsten Episode wiedersehen. Bis dahin und tschüss.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.